Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2021, Folge 7. Der lange Weg zurück. Von Annika Geißler aus Stern Nummer 8 vom 18.02.2021. Gelesen von Steffi Böttger. Viele Menschen leiden auch nach Wochen und sogar Monaten noch unter den Folgen einer Corona-Infektion. Wie lebt es sich mit Long Covid? Und was weiß die Medizin über das Rätsel? Sie haben es überlebt, doch überstanden ist es für die meisten von ihnen nicht. Der große virale Angriff mag abgewehrt worden sein, geheilt aber fühlen sie sich nicht. Still ringen sie stattdessen mit ihrem Körper und nicht selten irgendwann mit sich selbst. Täglich, über Wochen, oft Monate. Da ist die Schlaflosigkeit, von der Michael Beer aus Geldern, 39, berichtet. Zu 30% sei der Akku gerade einmal geladen am Morgen. Erschöpft fühlt er sich dann. Erschöpft fühlt er sich auch nach dem einstündigen Interview. Wenn ich nachher zum Auto laufe, kann ich meine Frau nicht anrufen, weil mir erst einmal die Puste fehlt, sagt er. 4 Monate liegt seine Corona-Diagnose zurück. Eine Woche lag er im Krankenhaus, wurde mit Sauerstoff versorgt. Und dann die quälende Ungewissheit. Wird es wieder? Und wenn ja, wann endlich? Das Selbstbild wankt bei einem Mann, der sich über Nacht als Pflegefall in der eigenen Familie fühlen muss. Die Lehrerin Kathleen Schwane, 43, vor 5 Monaten positiv getestet, berichtet über die Zeit nach dem Krankenhaus. Zu Hause hatte ich schnell das Gefühl, das wird schwierig hier. Schon die Abendbrotsituation hat mich überfordert. Ich konnte Gesprächen nicht folgen, habe alles vergessen. Dreckiges Geschirr in den Schrank geräumt. Radfahren war viel zu kompliziert. Da war auch viel Verzweiflung zwischendrin zu Hause. Meine Kinder waren besorgt, wenn die Mama sich nicht erinnern konnte, dass sie die Kapitel im Buch schon vorgelesen hatte. Ihr Kopf schlug Kapriolen. Von starken Gedächtnisproblemen berichtet auch eine Radiologin, Ende 50, die anonym bleiben möchte. Nach einer mittelschweren Corona-Infektion litt sie unter anderem wochenlang an Wortfindungsstörungen und hatte einmal das ganze Thema eines eintägigen medizinischen Online-Seminars, an dem sie tags zuvor teilgenommen hatte, vergessen. Eine niedergelassene Ärztin aus Hamburg, 45, berichtet 2 Monate nach ihrer Erkrankung von ersten guten Tagen ohne Kopfdröhnen. Da ist einmal kein Schwindel, nicht dieses Korsett über mir, nicht der Gürtel um meine Brust. Ich nehme mich dann mal nicht als anders wahr. Lakonisch hebt sie im Zoom-Gespräch eine Augenbraue. Und ich neige nicht zur Esoterik. Immerhin, das eklige Kribbeln in den Füßen habe endlich nachgelassen. Corona, dieses so neue, sich diabolisch wandelnde und so mysteriöse Virus, ist für die beiden Medizinerinnen, für Michael Beer und Kathleen Schwane, längst zu einem Marathon mit ungewissem Ausgang geworden. Sie leiden an Long-Covid, sogenannten Corona-Spät- oder Langzeitfolgen, auch Post-Covid-Syndrom genannt. Der Bedarf an Hilfe ist immens. Die Zahl der Betroffenen steigt. Viele Ärzte, egal ob an Kliniken oder in den Praxen, sind überfordert, weil sie die Probleme nicht einordnen können. Spezielle Ambulanzen an den Unikliniken sind übervoll, die Plätze in den Reha-Kliniken rar. Und das Leid ist überall. So untersuchten chinesische Forscher in einer vor kurzem publizierten Studie rund 1700 Covid-19-Patienten, die in Wuhan im Krankenhaus behandelt worden waren. Das Ergebnis: rund 3/4 der Betroffenen litten ein halbes Jahr, nachdem die akute Infektion vorüber war, unter mindestens einem dieser Symptome: Müdigkeit, Muskelschwäche, Schlafstörungen, Depressionen oder Angststörungen. Einige hatten nach wie vor Lungenprobleme, andere entwickelten erst nach der Entlassung aus der Klinik Nierenbeschwerden. Fazit eines der Studienautoren: Wir fangen erst an zu verstehen, wie sich Covid-19 langfristig auf die Gesundheit der Menschen auswirkt. Eine wissenschaftliche Untersuchung in den Niederlanden ergab, dass mehr als ein Drittel der ehemaligen Corona-Infizierten 3 Monate nach Beginn der Erkrankung mentale Symptome sowie Konzentrations- und Gedächtnisprobleme hatten. Gelenk- und Muskelschmerzen, Hautausschlag, Haarausfall, Schwierigkeiten mit dem Satzbau. Die Liste der Komplikationen, denen sich Ärzte gegenübersehen, ist lang. Die 14 Betroffenen, mit denen der Stern für diese Geschichte sprach, eint bei den unterschiedlichsten Beschwerden vor allem eine chronische körperliche wie mentale Erschöpfung, die sich wie ein bleischwerer Mantel über ihr Leben gelegt hat. Nur langsam vermögen sie diesen zu lüften. Jeder Zentimeter ist über Tage und Wochen erkämpft. Und mit jedem dieser Zentimeter atmen auch Familien wieder ein klein wenig freier. Denn das Trauma, den Vater, die Mutter über Nacht so schwer gezeichnet erlebt zu haben, zieht oftmals Angehörige und Kinder stark in Mitleidenschaft. Kein Forscher, keine Medizinerin vermag derzeit seriös zu sagen, wen sich die Krankheit für einen schweren Verlauf aussucht. Vor allem aber, wer genau wie lange mit ihr zu ringen hat. Der zynische Dreiklang, alt, vorerkrankt und dick, mag die Wahrscheinlichkeit eines leidvollen Verlaufs erhöhen. Doch schon auf die 14 betroffenen Gesprächspartner des Stern trifft er überhaupt nicht zu. Die meisten zählen von ihnen nicht zur Gruppe vermeintlicher typischer Risikopatienten. Umso verzweifelter warten sie teils auf Hilfe und neue Erkenntnisse. Ein Montag vor einigen Wochen am Uniklinikum in Essen. Erste Hilfe leisten sie hier täglich in Sachen Corona und betreiben nebenbei Grundlagenforschung an SARS-CoV-2. Christoph Kleinschnitz, Klinikdirektor der Neurologie, sitzt mit Oberarzt Marc Stettner in seinem Büro im 1. Stock des medizinischen Zentrums. Lagebesprechung. Security-Personal kontrolliert das Gebäude. Die Notfallambulanz liegt im Erdgeschoss. Als größte Corona-Klinik des Ruhrgebiets feiert das Krankenhaus an jenem Montag ein trauriges Jubiläum. Der 1000. Corona-Patient wird erwartet. Der Klinikbetrieb läuft am Anschlag. Zahlreiche Notfallambulanzen der Umgebung haben sich wegen Überlastung abgemeldet. Ich bin jetzt seit 3,5 Jahren hier. Aber so viel wie am Wochenende war noch nie los in der Notaufnahme. Die Schlaganfälle kamen quasi alle 20 Minuten an, sagt Stettner. 2 Studien haben Kleinschnitz und Stettner an ihren behandelten Covid-19-Patienten in den vergangenen Monaten erstellt. Sie wollen unter anderem besser verstehen, welche Betroffenen sich auf eine langwierige Rekonvaleszenz gefasst machen müssen. Knapp 60% der rund 100 untersuchten Corona-Patienten litten demnach unter neurologischen Symptomen, die durch die Virusinfektion ausgelöst wurden. Während bei knapp 1/4 davon unspezifische Symptome wie Müdigkeit und eine Abnahme des Denkvermögens zu verzeichnen waren, ereilte ein knappes 2/3 dieser Gruppe eine schwere neurologische Beeinträchtigung. 10% erlitten gar einen Schlaganfall. Viele der Patienten, die später an eben diesen schweren neurologischen Symptomen litten, verzeichneten während der Akutphase der Krankheit starke Atemwegsbeschwerden, also einen Covid-Verlauf mit schwerer Lungenbeteiligung. Neurologe Stettner sieht darin einen Schlüssel zur Früherkennung potenziell schwerer neurologischer Verläufe um entsprechend frühzeitig gegenzusteuern. Bleibt die Frage, wie das Virus sich seinen Weg in unser Gehirn bahnt. Auf Grundlage unserer Daten glauben wir in den meisten Fällen nicht, dass das Virus direkt ins zentrale Nervensystem eindringt und dort Schaden auslöst, antwortet Stettner. Wir glauben eher, dass der Erreger Prozesse in unserem Immunsystem triggert, die zu außergewöhnlichen Entzündungsreaktionen führen. Diese wirken sich indirekt auf unser Gehirn aus, etwa indem die sogenannte Blut-Hirn-Schranke, die wichtig für den Schutz unseres Gehirns ist, geschädigt wird. Kleinschnitz sieht die Langzeitfolgen bei schwer Erkrankten vor allem im kognitiven Bereich, aber auch in der Muskelkraft und der körperlichen Ausdauer. Schwindel, Störungen von Gleichgewicht, Gang, Geruchs- und Geschmackssinn seien ebenfalls Begleiterscheinungen. Doch längst nicht nur das Nervensystem braucht bisweilen Monate zur Erholung. Wie andere schwere Viruserkrankungen, etwa die Grippe, kann SARS-CoV-2 nicht nur die Lungen, sondern auch Nieren oder Herz attackieren. Und auch das kommt keineswegs nur bei schweren Krankheitsverläufen vor, die zwingend auf Intensivstationen landen. So berichtet ein Apotheker aus Bayern, 45, der die akute Phase seiner Infektion in heimischer Quarantäne verbrachte, von einem klackenden Geräusch seines Herzens, das sich mit jedem Herzschlag eingestellt habe. Das war ein Ton, der sogar für Leute neben mir zu hören war, erzählt er. 3 Wochen war die akute Infektion da bereits vorüber. Auch Internisten oder Kardiologen konnten sich keinen Reim darauf machen, sagt er. 2 Tage bevor ein Herzultraschall endlich mehr Klarheit bringen sollte, erstarben die Geräusche wieder so plötzlich, wie sie gekommen waren. Es ist neben der langen Zeitspanne vor allem die Ungewissheit, was da gerade im eigenen Körper geschieht, die für die Betroffenen zur massiven Belastung wird. Bisweilen nehmen Patienten in der akuten Phase der Krankheit kaum nachhaltige Beschwerden wahr. Um beim Wiedereinstieg in den Job oder gar Leistungssport, wie bei dem Ringer Frank Stäbler, plötzlich ein heftiges Stechen im Brustkorb zu verspüren. Der 31-jährige dreifache Weltmeister im Ringen stand im Herbst für einen Leistungsdiagnostiktest vor dem Trainingslager wieder auf dem Laufband. Die überstandene Corona-Infektion lag da 3,5 Wochen zurück. Sie hatte sich bei ihm eher mild, mit Schnupfen, Kopfschmerzen und einem verschleimten Hals geäußert. Es war wie eine Erkältung, erzählt er. Nun fühlt er sich wieder fit. Auf dem Laufband dann schoss ihm ein scharfer Schmerz in den Brustkorb. »Ich dachte zuerst, der Messgurt sei zu stark festgeschnürt«, sagt er. Aber als er sah, dass der locker saß, wurde ihm klar, dass die Schmerzen von innen herauskamen. Nach Untersuchungen ergaben, seine Atmung war beeinträchtigt, Ausdauer und Kraft reduziert, er hatte 20% seiner Leistungsfähigkeit eingebüßt. »Ich wurde wie ein Belastungsasthmatiker eingestuft und sollte Cortisonspray nehmen.« Das wollte Stäbler nicht, sein Ziel lautete doch Olympische Spiele. Stattdessen übte er wochenlang jeden Tag 1,5 Stunden zusätzlich zu seinem Pensum spezieller Atemtechniken. Nach den ersten leichten Trainingsrunden Ringen auf der Matte fühlte er sich komplett erschlagen, als sei der Mann mit dem Hammer gekommen. Erst Ende Dezember erreichte Stäbler seinen früheren Leistungsstand. »Bevor ich selber erkrankte, hatte ich Corona unterschätzt und gedacht, es könne mir nicht gefährlich werden«, sagt er. Nun sei er das beste Beispiel, dass es auch in der Nichtrisikogruppe schwerere und langwierige Verläufe geben kann. Doch nicht nur der organische Befall durch das Virus und die körperlichen Reaktionen lassen Patienten häufig noch Monate später leiden. Tage oder gar Wochen zu Hause oder in der Klinik, nicht selten mit dem Gefühl verbunden, dem Tod nahe gewesen zu sein, können sich schnell zu einer posttraumatischen Belastungsstörung auswachsen. Hans Klose, Lungenfacharzt am Uniklinikum Eppendorf in Hamburg und Leiter der Corona-Ambulanz, sagt: Es gibt Patienten, die eine Angststörung entwickelt haben. Die haben vielleicht eine schlimme Zeit auf der Intensivstation hinter sich. An den Unikliniken in Essen und Hamburg begleiten deshalb Fachärzte für Psychosomatik die Behandlungen an den Corona-Ambulanzen. Wir wollen versuchen zu erfassen, was ist körperlich und wo belastet auch eine erkrankte Seele einen Patienten. Noch kennen wir bei Corona diese Grenze nicht, sagt Klose. Welche Rolle spielt die lange Dauer der Genesung, Herr Klose? Man sieht bei vielen den eigenen Druck. Ich muss jetzt wieder auf die Beine kommen. Ich verstehe das nicht. Das Virus ist doch nicht mehr nachweisbar. Warum geht es nicht vorwärts? Die Leute zweifeln an sich selbst, weil ja tatsächlich die Werte vieler Patienten beim Lungenfunktionstest zum Beispiel beim Facharzt unauffällig sind. Und trotzdem haben die Betroffenen massive Beschwerden bei der Atmung. Klose lehnt sich auf seinem Sessel im Büro zurück, bevor er fortfährt. Das heißt nicht, dass diese Menschen sich das alles einbilden. Vielleicht hat sich das Zwerchfell, der wichtigste Atemmuskel, zurückgebildet. Was ist mit der übrigen Atemmuskulatur? Solche Probleme werden in der Diagnostik nicht sofort sichtbar. All das baut sich nur ganz langsam wieder durch gezielte Physiotherapie auf. Tatsächlich entdeckte Klose Wochen nach der überstandenen Corona-Infektion bei der oben beschriebenen Hamburger Ärztin eine Rückbildung der Atemmuskulatur. Erleichtert schreibt die Frau deshalb in einer Mail: Das erklärt wenigstens das komische Gefühl, als hätte ich einen Panzer um meine Brust. Viele der Betroffenen fühlen sich alleingelassen, denn eine echte Infrastruktur in Sachen Rekonvaleszenz existiert noch nicht. Als der Geldener Michael Beer nach dem Klinikaufenthalt nach Hause kam, übernahm sein Hausarzt die weitere Behandlung. Das Problem war, dass ich das Gefühl hatte, mein Arzt lerne eher von mir als umgekehrt, sagt Beer. Er fühlte sich außerdem nicht wirklich ernst genommen. Ich bekam keine Antworten auf meine Fragen, wie ich weiter vorgehen soll. Eher bekam ich vermittelt: Sei doch froh, dass du das überstanden hast. Eine Freundin machte ihn auf die Corona-Ambulanz in der Uniklinik Essen aufmerksam. Nun sitzt Beer dort im großen Konferenzraum der Infektiologie. 6 Meter entfernt hat Klinikdirektor Oliver Witzke Platz genommen. Beide verfügen über Corona-Selbsterfahrung, denn auch Witzke hatte es im Frühjahr erwischt. Im Gegensatz zu Beer kam er mit einem sehr milden Verlauf davon. Es ist kein Zufall, dass Beer bis zur nächsten größeren Uniklinik fahren musste, um eine Post-Covid-Ambulanz zu finden. Denn wie Lungenfacharzt Klose am Hamburger Uniklinikum betreibt auch Witzke die ambulante Versorgung unter anderem zu Studienzwecken. Nur dann können die Häuser zumindest eine Pauschale, etwa 90 Euro pro Patient im Quartal, über die Hochschulambulanz bei den Corona-Nachuntersuchungen abrechnen. Damit werden aber keineswegs alle Tests, Bildaufnahmen und Laboruntersuchungen abgedeckt. Klose sagt deshalb: Es geht nicht darum, Geld zu verdienen. Aber jeder, der Covid-19-Patienten derzeit betreut, zahlt sonst heftig drauf. Das Gesundheitssystem habe somit noch keine Antwort auf die Frage gefunden, wo und unter welchen Umständen mit Post-Covid-Patienten umzugehen sei. Es mutet paradox an, dass ausgerechnet Corona-Kliniken, die bei dieser jungen Krankheit mit dem größten Erfahrungsschatz ausgestattet sind, eigentlich in der Nachbetreuung gar nicht vorgesehen sind. Klassische offene Sprechstunden gibt es nicht. Es brauchte eigentlich bei den Niedergelassenen oder im ambulanten Sektor eine strukturierte Nachsorge, am besten beim Hausarzt oder Lungenfacharzt. Der sollte die Übersicht haben, um Patienten dann je nach den Problemen an die entsprechenden Fachärzte aus der Neurologie, Pneumologie, Kardiologie oder Psychosomatik zu überweisen, sagt Klose. Stattdessen erhalte er Anrufe von Allgemeinmedizinern, die ihn bitten, komplizierte Fälle zu begutachten. Klose sagt, wir müssten jetzt losgehen und den Hausarzt mitnehmen und schulen. Das ist das Einzige, was nützt. In Essen durchläuft Michael Behr noch einmal die volle Diagnostik. Vom Lungenfunktionstest bis zum großen Blutbild. Er sagt, ihm gebe das Halt, auch psychisch zu wissen, da ist nichts mehr. Wie lässt sich aber bei einer nicht gänzlich verstandenen Krankheitsgenese feststellen, ob den Patienten körperliche Beschwerden plagen, die durch das Virus selbst und die Immunreaktionen des Körpers ausgelöst wurden, oder ob die Symptome psychosomatisch begründet sind? Ich sehe am Ende die Krankheit in beiden Feldern, also körperlich und psychisch. Das Bindeglied zwischen den beiden Bereichen ist die Immunologie, antwortet der Essener Klinikdirektor Witzke. Eine jede starke Immunreaktion, die es brauche, um etwa die eigene Lunge zu heilen, habe auch einen Einfluss auf die Psyche eines Menschen. Witzke fährt fort, dass immunologische Vorgänge sich auch auf die Psyche auswirken, das gibt es bei vielen Erkrankungen. Leider ist das ganz schwer messbar. Es gibt keine Art Immunstärkewert, bei dem sich sagen lässt, ab jetzt wirkt das zweifelsfrei auf den Kopf oder das ist die ausgeschüttete Substanz, die Ängste verursacht. Den richtigen Therapieansatz zu identifizieren, fällt bei so vielen Variablen schwer. Noch werden vor allem die Symptome behandelt, je nachdem, wo sie gerade auftreten. Neben der Psychotherapie ist bei zähen, diffusen Verläufen eine Reha derzeit der intelligenteste Ansatz, glaubt Witzke. Ein Empfehlungsschreiben hat er deshalb Michael Behr mit nach Hause gegeben für die Beantragung einer solchen Reha. Denn die Entscheidung über die Notwendigkeit liegt am Ende bei der Deutschen Rentenkasse. Sie wird darüber befinden, ob Behr in eine der wenigen Reha-Kliniken mit Covid-Schwerpunkt aufgenommen wird. In Behrs Fall ist auch 4 Monate nach der Erkrankung und 6 Wochen nach dem Einreichen der Unterlagen eine Entscheidung nicht gefallen. Elke Stahl hat es geschafft, in die Reha zu kommen. 5 Wochen lang wird die 57-Jährige in der Median-Klinik in Heiligendamm an der Ostsee behandelt. An einem Freitag startet sie morgens um 9, dick eingepackt mit Bommelmütze und Handschuhen, mit 11 anderen Patienten in großem Abstand zum Nordic Walking. Der Himmel tönt sich in Pastellfarben, die Luft ist schneidend kalt. Von den klassizistisch anmutenden weißen Bauten geht es zuerst übers Land, dann am Strand entlang. Im März 2020 erkrankte Stahl. Corona schien noch weit weg zu sein. Zuerst tippte der Hausarzt auf eine Bronchitis, der PCR-Test war negativ. Erst Monate später brachte ein Antikörpertest Aufschluss. Corona. Die Bankkauffrau hat nichts ausgelassen in Sachen Symptome. Zuerst Atemnot, Fieber, Durchfall, Hautausschlag, Müdigkeit. Dann anhaltende Erschöpfung, Kraftlosigkeit, Gewichtsverlust, Taubheitsgefühle, Herzstolpern, Gedächtnisprobleme, Druck auf der Brust, über Wochen und Monate. Eine Computertomographie der Lunge zeigte später Vernarbungen. Einkaufen im Supermarkt? Nicht zu meistern für die an sich sportliche Frau. Es gab einen Vorfall, der zeigt, wie vergesslich ich geworden war, erzählt sie. Nachdem sie mit ihrem Mann einen ersten Ausflug auf die Terrasse eines Cafés unternommen hatte, erkannte sie die nette Familie am Nachbartisch, mit der sie geplaudert hatte, nicht wieder, und zwar am nächsten Tag im selben Café. »Ich saß in dieser Zeit zu Hause und kannte niemandem, dem es so ging wie mir«, erzählt sie. »Das Vertrauen in Körper und Geist war weg. Erst über die Facebook-Gruppe Covid-19-Langzeitbeschwerden kam sie mit anderen Betroffenen in Kontakt. Ihr Tagespensum in der Reha ist straff. Koordinationstraining am Strand, Atemtherapie, Krafttraining, Gymnastik in der Turnhalle, Ausdauerübungen, Gesprächsrunden mit anderen Patienten, Ergotherapie, Konzentrationstraining am Computer, Arztgespräche. Heute bekommt sie im Untergeschoss der Klinik zum ersten Mal eine reflektorische Atemmassage. In einer Kabine liegt sie bäuchlings auf einer Liege. Sebastian Dietrich, Masseur und medizinischer Bademeister, legt ihr zuerst heiße Tücher auf den Rücken. Dabei erklärt er, die reflektorischen Reizgriffe werden jetzt doll wehtun. Das ist eine Grenzerfahrung. Aber ich verspreche Ihnen, es tut Ihnen gut. Als Reaktion auf den Schmerz werden Sie automatisch sehr tief einatmen. Und alles, was festsitzt, wird gelockert. Dann streicht er äußerst kraftvoll, minutenlang mit den Fingerkuppen und Knöcheln längs über Stahlsrücken. Auf der Haut zeichnen sich rote Striemen ab. Streicheln bringt bei dieser Therapie nichts, sagt er. Danach hebt er immer wieder eine Hautfalte parallel zur Wirbelsäule an und rollt sie zwischen den Fingern quer zur Seite. Stahl beißt die Zähne zusammen. Nur Kinder kriegen ist schlimmer, sagt sie und lächelt mitgenommen. Nach der Mittagspause kommt sie in die Turnhalle. Atemgymnastik mit großen Bällen. Sie sieht frisch aus und strahlt. Der Masseur hatte recht. Das erste Mal seit Monaten kann ich jetzt wieder richtig tief durchatmen. Davor hat es sich immer angefühlt, als würde ich durch einen Schwamm hindurch Luft holen. Der dicke Nebel aus Erschöpfung und Sorge lichtet sich ein wenig. Die emotionale Achterbahnfahrt der vergangenen Monate, das ist jetzt vorbei, sagt sie. Sie ist in Heiligendamm unter Gleichgesinnten, auch dies dürfte geholfen haben. Denn noch immer werden viele Corona-Betroffene wie Aussätzige behandelt. Die Ärztinnen in dieser Geschichte, der Apotheker, sie sprechen nicht mit Klarnamen, weil sie selbst oder Kollegen fürchten, dass die Patienten fortan ihre Häuser meiden. Die Stigmatisierung der Erkrankten ist groß, sowohl während der akuten Infektion als auch im Nachklapp, sagt Jördis Fraumholt, Lungenfachärztin und Chefärztin der Reha-Klinik. Sie sitzt in ihrem Büro mit blauem Teppich und blauen Sesseln. An der Wand hängt eine große leuchtende Zeichnung eines Korallenriffs. Vielen wird unausgesprochen vorgeworfen, dass sie an Corona erkrankt sind. Nach dem Motto »Krebs bekommt man«, infizieren tut man sich, da schwingt immer eine Mitschuld mit. Fraumholt und ihre Kollegen betreuen Corona-Reha-Patienten, die aus ganz Deutschland an die Ostseeküste kommen. Rund 400 waren es inzwischen. Kranke Genesene nennt Fraumholt die Gruppe. Viele Betroffene zwischen 35 und 60 seien darunter. Seit dem Herbst sehen wir hier vermehrt Patienten, die einen milden bis mittleren akuten Verlauf hatten und dann Post-Covid-Symptome entwickelt haben, sagt sie. Ralf-Dieter Schippmann, Chefarzt der Reha-Klinik Martinusquelle in Bad Lippspringe, hat bis heute rund 300 Covid-Patienten betreut. Seine jüngste Patientin war 21. Sie litt an schweren neurologischen Symptomen und Gehstörungen und kam nach der Behandlung bei uns noch in eine spezielle neurologische Reha, sagt er. Die jungen Patienten hätten meist zuvor eine schwere Corona-Akutphase erlebt. Aber, er sagt ebenfalls, auch initial leichter kranke Patienten haben teilweise einen deutlichen Reha-Bedarf. Die vermeintlich glimpflichen Fälle sollten Ärzte länger im Auge behalten, resümiert Chefärztin Jördis Fraumholt. Bei zahlreichen unserer Patienten treten neue Spätbeschwerden auf, nachdem die akute Infektion 1 bis 3 Monate vorüber war. Sie hält die Hypothese, dass Autoantikörper, die durch die Corona-Infektion ausgelöst werden, körpereigenes Gewebe angreifen und dies der Grund für beispielsweise die Gelenk- und Muskelschmerzen oder den Haarausfall sei, für durchaus plausibel. Die zeitliche Verzögerung, mit der manche Beschwerden auftauchten, spricht für diese Genese. Wahrscheinlich wird man die Langzeitfolgen von Corona in größeren Zeitabschnitten denken müssen. Erst nach Monaten, vielleicht Jahren, wird man wirklich wissen, wer auf Dauer beeinträchtigt bleibt. Die allermeisten werden wieder gesund. Es dauert eben länger, sagt der Reha-Chef Schippmann. Und doch wird mancher Patient nie mehr ganz auf sein altes Niveau kommen. Der Neurologe Kleinschnitz rechnet mit vielen gerichtlichen Prozessen rund um Long-Covid. Da wird es um komplizierte Fragestellungen aus der Sozialgerichtsbarkeit gehen. Was ist zum Beispiel mit der Verrentung oder der Anerkennung als Berufskrankheit? Und doch bleibt auch Kleinschnitz optimistisch. Wir haben noch nichts gefunden, was definitiv für eine dauerhafte Erkrankung spricht. Es sind Fälle wie der von Florian Janssen aus Münster, die den Spezialisten Mut machen. An einem Dienstagabend im Dezember öffnet der 35-Jährige ruhig seine Wohnungstür und tritt die Treppe hinauf zu seiner Einliegerwohnung. Noch im Mai 2020 stellte die gleiche Treppe ein kaum mehr zu überwindendes Hindernis für ihn dar. Es ging ihm so schlecht, dass er den herbeigerufenen Sanitätern nur noch auf dem Hosenboden die Stufen hinunter entgegenrutschen konnte. An einem Samstagabend wurde er ins Clemens-Hospital in Münster eingeliefert und kam direkt auf die Intensivstation. Sonntag wurde er ins künstliche Koma versetzt und beatmet. Dann folgte das ganze Programm an Therapien. Remdesivir, Plasma mit Antikörpern, die künstliche Lunge ECMO, 2 Wochen lang. Meine Eltern wurden angerufen, sie sollten noch einmal kommen, so schlecht ging es mir. Quasi zum Verabschieden, sagt Janssen. Doch ab dem nächsten Tag besserte sich sein Zustand, wenn auch ganz langsam. Janssen musste allerdings komplett von vorne anfangen. Er übte eisern, zuerst in der Klinik. Den Arm über den Kopf heben, sich hinstellen, einen Fuß vor den anderen. Dann in der Reha in Bad Lippspringe. Allein mehr als 150 Meter gehen. Die richtigen Worte finden. Eine Viertelstunde lesen. 14 Kilo hatte er verloren, seine Haare fielen aus, er schlief 10 Stunden am Tag. 5 Monate nach der Infektion arbeitete er wieder in seinem Job als Filialleiter in einem großen Supermarkt. Er will wieder einen Halbmarathon laufen, wieder mit seinen Brüdern an einem extremen Gelände-Hindernislauf teilnehmen, so wie früher. Er sagt, ich habe mein altes Leben noch einmal zurückbekommen. Elke Stahl, Name geändert, 57, Bankkauffrau. Eigentlich bin ich immer ziemlich fit gewesen. 2-mal in der Woche joggen und 2-mal ins Fitnesscenter gehen waren früher normal. Im März 2020 erkrankte ich an Corona. Mir ging's schlecht, aber die akute Infektion überstand ich zu Hause. Die folgenden Monate war ich völlig erschöpft und kraftlos. Kein Arzt konnte mir weiterhelfen. Ich hatte Muskelschmerzen, taube Finger, war vergesslich. Beim Atmen fühlte es sich an, als hätte ich eine Klammer um die Brust und würde durch einen Schwamm Luft holen. Ende des Jahres bekam ich einen Platz in der Reha-Klinik in Heiligendamm. Seitdem geht es Schritt für Schritt aufwärts. Kathleen Schwane, 43, Lehrerin. Ich bin im September erkrankt und war extrem eingeschränkt. Ich habe Wörter vertauscht, Nudeln ohne Wasser gekocht, konnte keine Zeitung lesen, kein Brot richtig schmieren. Ein Schlaganfall musste ausgeschlossen werden. All das hat auch meinen Kindern Angst gemacht. Physiotherapie und Gehirntraining führten mich langsam zurück. Heute empfinde ich Dankbarkeit für Familie, Freunde und Arbeitskollegen, die mich getragen haben. Es geht mir viel besser. Ich kann wieder arbeiten. Ein Riesenschritt. Michael Beer, 39, Produktionsmitarbeiter. Noch immer habe ich Schlafprobleme, fühle mich schon nach dem Treppensteigen völlig erschöpft, obgleich die akute Erkrankung 4 Monate her ist. Es war nicht so einfach, auch vor meinen Kindern so dazustehen. An Arbeit ist noch lange nicht zu denken, doch mein niederländischer Arbeitgeber in der Autoindustrie unterstützt mich dennoch sehr, auch finanziell. Das ist einfach großartig. Jean-Claude Frère, 85, Rentner. Ich hatte im April einen leichten Schlaganfall, ausgelöst durch die Corona-Infektion. Ich litt danach unter Gleichgewichtsproblemen, konnte nicht mehr richtig schreiben. Das Gehen fällt bis heute viel schwerer. Meine Motorik ist einfach nicht mehr in Ordnung. Eine Reha im Mai, Physiotherapie, tägliche Kniebeugen und 2 Kilometer mit Rollator lassen es nun langsam wieder aufwärts gehen. Dass ich mein Leben lang viel Sport gemacht habe, hilft mir nun. Mein so geliebtes Judo-Training, das ich 3-mal in der Woche mit Kindern in meinem Verein gemacht habe, musste ich allerdings aufgeben. Das mag nach einer Kleinigkeit klingen, ich habe das aber sehr geliebt. Judo ist mein Leben gewesen. Frank Stäbler, 31, Weltmeister im Ringen. Im Oktober hatte ich Corona. Meine akuten Symptome waren eher mild. Ein paar Wochen nach der überstandenen Infektion schoss mir bei einem Leistungscheck auf dem Laufband ein scharfer Schmerz in den Brustkorb. Nachuntersuchungen zeigten, Atmung, Kraft und Ausdauer waren beeinträchtigt. Meine Leistungsfähigkeit war um 20% reduziert. Für mich als Leistungssportler, der für Olympia trainiert, war das ein enormer Einbruch. Ich wurde wie ein Belastungsasthmatiker eingestuft. Seitdem mache ich täglich zusätzlich 1,5 Stunden ein spezielles Atemtraining. Es war ein langer Weg zurück. Seit Ende Dezember bin ich wieder 100% leistungsfähig. Florian Janssen, 35, Filialleiter. Im Mai erkrankte ich an Corona. Nach einigen Tagen war mein Zustand so schlecht, dass ich in die Klinik und dort sofort auf die Intensivstation kam. Ich wurde ins künstliche Koma versetzt und beatmet. Nach 2 Wochen ging es mir ganz allmählich besser. Als ich wieder wach war, musste ich vieles neu lernen. Den Arm heben, mich auf die Bettkante zu setzen, mich hinzustellen. Ich habe jeden Tag eisern trainiert. Später in der Reha-Klinik in Bad Lippspringe übte ich weiter. Etwa, wie ich beim Gehen nach links oder rechts abbiege, ohne umzufallen. Ich habe Wochen gebraucht, um wieder auf den Damm zu kommen. Muskelaufbau, Koordination, Konzentration. Seit Oktober bin ich wieder fit und arbeite.
Impressum. Stern Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion Telefon 040 3703 7242. blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen. Gustav Adolf Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. info@dzblesen.de www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe Stern, Zeit, Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. Danke, Freunde. DZB-Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto Sparkasse Leipzig, IBAN DE 44 8605 5592 1100 8300 10. BIC WELADE 8LXXX.